Wie weit wollen wir da noch gehen mit diesem schneller, höher, weiter? Immer in kürzeren Zyklen. Und sollten wir uns da nicht auch wieder mal anderen Werten besinnen, die wir ja auch haben, die wir, glaube ich, auch beide von unserer Seite, also von der geisteswissenschaftlichen Seite her, von der theologischen Seite her auch vertreten. Ich denke, wir müssen immer wieder an diese Dinge erinnern. Mein Eindruck ist, es war schon immer so, dass die technologische Entwicklung, die ging schon immer schneller vonstatten, weil sie auch mit Verlaub einfacher ist, verhältnismäßig. Also man kann ein Auto fahren, ohne dass man das Auto versteht. Man kann sich ins Internet einloggen, ohne dass man die Netzwerkstrukturen dahinter versteht. Wenn man über sich selber nachzudenken beginnt, dann ist es auch manchmal schwierig und vor allem zeitaufwendig, dass man sich verstehen kann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Und nun viel Spaß beim Hören.
Ich sitze mit Chris Bühler am Bodensee. Wir kennen uns schon eine Weile über das Wolkenkuckucksheim. Ich stelle dir, wie den anderen GesprächspartnerInnen auch, drei Fragen. Das erste ist, was machst du beruflich eigentlich? Und ich kann mir vorstellen, du hast ja einiges im Kopf, was du umgesetzt hast und das, was noch in deinem Kopf rumschwirrt.
Genau, eine nicht ganz einfache Frage, weil ich natürlich, wie so viele Menschen heute, ganz vieles machen, viele Ideen verfolge und damit auch mich mir mal überlegen muss, ja, womit beginne ich denn überhaupt? Auf meiner Visitenkarte, aber heutzutage ist sie ja eher auch digital, da steht Cyberethiker drauf an erster Stelle. Also ich beschäftige mich mit Fragen zum guten Leben in einer dicht vernetzten Zeit. Ich denke, das ist so ein schöner Grundsatz, den man da mal nennen kann. Und von da geht es natürlich in ganz viele Richtungen weiter.
Und diese Verdichtung ist ein schönes Thema. Die zweite Frage, die ich meinen GesprächspartnerInnen frage, ist, wofür brennst du? Was ist deine Leidenschaft? Wofür stehst du tagtäglich auf?
Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, wir sitzen ja hier wunderbar am See. Es ist aber Mitte Februar noch ein bisschen kalt. Es ist gut, wenn man für etwas brennt. Das wärmt dann hoffentlich ein bisschen von innen. Ich brenne für Unterhaltungen mit Menschen, für den Dialog, für den Austausch. Für den Austausch auch gerade über Grenzen hinweg, also über die eigenen Bubbles, wie wir heute im Internetzeitalter häufig sagen. Aber eben, das gab es ja nicht erst seit wir Facebook haben und Algorithmen uns vielleicht in die eine oder andere Echokammer drücken oder wir uns davon drücken lassen. Das sind dann auch wieder schöne Themen für die digitale Ethik. Sondern das gab es ja auch schon früher, dass wir gesprochen haben miteinander, mit bestimmten Gruppen und mit anderen eben wieder nicht. Und was mir ein ganz großes Anliegen ist, ist eben auch Dialoge, Austausch über einzelne Interessensgruppen, über meinen eigenen Clan, meine eigene Herde hinaus stattfinden können. Dafür setze ich mich mit Feuer ein.
Und wir sitzen hier auf einer Seebrücke an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, Konstanz-Kreuzling. Wir sind hier an einem schönen Aussichtspunkt und man hört es vielleicht, auch wenn man es nicht sehen kann, dass im Hintergrund noch ein paar andere Leute sind, die hier mit ihrem Handy die Kulisse einfangen. Wir sehen hinten die Berge, Mitte Februar, ganz wenig Schnee. Vielleicht streifen wir irgendwann noch das Thema Klimawandel. Wir sehen vor uns Menschen, die vielleicht nicht hier wohnen und das Ganze mit dem Smartphone empfangen wollen. Und das bringt mich schon zu einigen Themen, die wir besprechen können. Zum Beispiel die Bildschirmzeit zu reduzieren, Digital Detox und weiteres. Ich habe Brennnesseltee mitgebracht und meine Lieblingsschokolade. zu besprechen gibt es viel. Ich habe aber noch eine dritte Frage, die ich meinen GesprächspartnerInnen frage. Und die ist nicht ganz so einfach. Als Tech-Theologe durchaus auch erwartbar. Die Gretchenfrage: Wie hast du es, Chris Bühler, eigentlich mit der Religion? Irgendwo zwischen sichtbar, greifbar und unsichtbar.
Ja, vielen Dank für die Gretchenfragen, dass sie auch wieder mal im Wortlaut gestellt wird. Sehr häufig wird die Gretchenfrage, ja wie so viele anderen Metaphern, einfach irgendwie in den Raum geworfen. Und da kann ich jetzt eigentlich auch ganz schön diplomatisch sein. Das ist manchmal auch wichtig, wenn man eben über Grenzen hinaus diskutieren will. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, ja, dass wir an einem sehr passenden Ort sitzen, da zwischen beiden Ländern. Ich finde Religion eine hochspannende Geschichte. Ich habe auch meine Abschlussarbeit an der Universität habe ich über ein Thema der Reformationsgeschichte gemacht, der Geschichtsschreibung während der Reformationsgeschichte. Und Jahre später, als ich mal da ganz kurz darüber erzählt habe, hat dann jemand gesagt, ja, aber eigentlich ging es da ja gar nicht um Geschichte, es ging auch nicht um Religion. Eigentlich hast du da eine Kommunikationsanalyse gemacht. Und da hatte ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich mich auch gefragt habe, hat mein Professor, der das damals korrigiert hat, hat der wirklich das gesehen, was ich mit der Arbeit sagen wollte? Offensichtlich war es genug gut, dass ich einen guten Abschluss dafür gekriegt habe, aber das hat mich sehr gefreut. Und trotzdem interessiert mich natürlich eben gerade dieses Thema, was glauben Menschen, wie drücken sie das aus? Eben auch sehr fasziniert immer wieder, damals schon. Es war ja kein Zufall, dass ich mich für dieses Kommunikationsthema dann auch interessiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Auch später immer wieder wurde das zum Thema der Dialog über Religion, obwohl ich selber, das muss ich aufpassen, kann ich wollte gerade sagen, ich bin selber nicht gläubig. Aber natürlich wie die allermeisten Menschen, ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die gar nicht gläubig sind. Ich glaube aber nicht an transzendentale Energien, wie man das auch immer sagt. Ich finde das dann auch eben interessant, wie dann Menschen dann doch nicht irgendwie sich zum Atheismus bekennen wollen oder allenfalls dann auch Dinge so sagen, wie so, ja, also, so sein Gott, nee, das glaube ich in Gott, das Bibel, nee, den gibt es nicht. Aber es gibt eben da schon so Energien und ja, es gibt da eben, alles hat einen Sinn und so. Und das ist eine, glaube ich, durchaus auch gesunde Haltung. Das brauchen wir zu einem guten Teil auch. Und da komme ich natürlich als Philosoph dann auch rein. Also das Zweifeln lernen, nicht das Glauben, das ist eine sehr anstrengende Sache und die kann manchmal auch persönlich sehr anstrengend sein. Und da beneidet man die Leute, die einen mehr oder weniger einfachen Glauben dann auch haben. Manchmal schon ein bisschen.
Ich höre da ein bisschen Skeptizismus raus. Du hast ja auch Philosophie studiert. Das ist auch ein Teil vom Theologiestudium. Uns verbindet der Wunsch nach großen Freiheitsgraden. Wir haben uns kennengelernt bei der Shift, eine Konferenz, die es die letzten Jahre organisiert von Cornelia Diethelm in Zürich gegeben hat, rund ums Thema digitale Ethik, wo Menschen zusammenkommen, aus dem Business. Und gleichzeitig sind wir beide auch Dozenten im Rahmen einer Ringvorlesung gewesen an einer Hochschule in Konstanz rund um angewandte Ethik. Und eins der Themen, über die wir geredet haben, zumindest auch schon gestreift haben in diesem Wolkenkuckucksheim, für die, die es nicht kennen, so eine Art Think Tank, das kann man natürlich auch sich in einer Suchmaschine der Wahl online rausfinden, wo wir uns da circa 14-tägig treffen, freitags gegen 12, zu einem Thema der Wahl. Ein Thema, was wir gestreift haben, ist dieses Thema Digital Detox. Das ist ein Trend, das ist ein Hashtag. Nicht ganz einfach. Wenn du sagst, du bist fasziniert von Religion, hast aber auch so deine Zweifel. Was ich feststelle, bezogen auf Bildschirmzeit, die ja hoch ist, mehrere Stunden am Tag, wie kommen wir davon weg? Sind wir irgendwie technikgläubig geworden? Und in Kombination mit dem immer noch dominierenden Kapitalismus auch marktgläubig? Und wenn wir das sind, marktgläubig, technikgläubig, was denkst du, Thema Freiheitsgrade, wie könnten wir uns diese Freiheit, die wir im vordigitalen Zeitalter hatten, wieder gewinnen? Also als Beispiel, das iPhone ist dann demnächst volljährig, kam 2007 auf den Markt. Seitdem ist viel passiert. Jetzt hat Apple gerade vor ein paar Tagen die Vision Pro Augmented Reality Brille lanciert. Die ersten Unboxing-Videos gehen raus und man hofft, zumindest der Markt hofft, dass das irgendwie der neueste Schrei ist. Und gleichzeitig spüre ich in mir so einen Aufschrei, hey, gib mir mein altes Leben zurück. Das höre ich ganz viel in meinem Netzwerk. Das wirst du auch hier und dort hören. Hast du irgendeine Fantasie, eine Idee über Vorlesungen, über Workshops, über Wolkenkuckucksheime hinaus, was wir tun können, um Freiheit zu erhalten und gleichzeitig schon noch irgendwo einen Draht zu halten in dieser vernetzten Welt?
Ja, das natürlich mit dem Und wird es dann sehr schwierig, weil eben sich die Freiheit zu nehmen, einfach ganz abzuschalten, das wird ja heute sehr schwierig, wenn man mit der Welt noch irgendwie in Kontakt bleiben will. Ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln, also wir lassen jetzt mal die Vorlesung über Skeptizismus, das lassen wir gleich mal weg. Aber da, dieses Wiedergewinnen von Freiheit, da dringt es tatsächlich auch ein bisschen der Historiker. Ich bin immer wieder erstaunt, wie stark der Historiker dann auch gerade in dieser schnelllebigen Zeit, der Historiker der Reformationszeit, noch was sagen kann und auch was zu sagen hat zu diesem Thema. Denn ja, wie war das denn eigentlich früher, wo alles noch viel besser und viel weniger technisch war? Und gerade die Reformationszeit, das war ja auch ein Moment, wo ein technologischer Schub über die Gesellschaft, die Welt, zumindest die damals so erschlossene Welt, und die Frage ist auch, ist die heute wirklich größer geworden, zumindest mental, aber dieser Technologieschub ging damals im 16. Jahrhundert eigentlich schon über die Gesellschaft hinweg, notabene der Buchdruck wurde erfunden. Viel anderes ist auch passiert, also tatsächlich Erweiterung von Horizonten durch Entdeckungsfahrten Amerika, das entdeckt bzw. wiederentdeckt wurde, aber eben auch in die andere Richtung, das vergisst man immer so ein bisschen, aber es gab auch Entdeckungen in Richtung Osten, Morgenland bis China oder eben Indien, wie damals noch alles schön zusammengefasst wurde. Das kommt uns jetzt alles vielleicht so ein bisschen, ja, da war es noch viel einfacher und die waren so ein bisschen simpel gestrickt und so. Und eben, die ließen sich dadurch Flugblätter beeinflussen. Aber ich denke ziemlich oft über das Thema auch Fake News in diesem Zusammenhang nach, wo man sich dann denkt so, ja, damals war das auch schon ein bisschen so. Also die Flugblätter, die haben da auch berichtet, dass ein zweiköpfiges Kalb geboren wurde, was dann entsprechend auch ein Vorzeichen ist für was weiß ich auch. Und das war dann eben im Nachbarsdorf, also vielleicht drei Dörfer weiter. Der Horizont in dem Sinne, der geografische, war damals entsprechend natürlich kleiner. Aber ich denke, wenn man das so ein bisschen vergleicht, was natürlich ganz gefährlich ist, also ich möchte da nicht einen 1-zu-1-Vergleich machen, aber wenn man sich da mal überlegt, ja, was war der Wissenshorizont, der Informationshorizont der Menschen damals, eben der ging vielleicht zwei, drei Dörfer weit, vielleicht bis zur nächsten kleineren Stadt oder so. Und dementsprechend ist es leicht, denen vorzuwerfen, sie seien leichtgläubig gewesen. Die hatten gar nicht viel mehr Möglichkeit zur Information, sich da zu informieren. Und heute ist das Problem ein bisschen anders gelagert. Heute haben wir zwar quasi unendlich viel Information, der Zugang ist da, aber es ist eben so viel, dass es schon ganz schwierig wird, diesen wieder zu verarbeiten, diesen ganzen Informationsfluss. Und wenn du jetzt nach Lösungen darauf fragst, also natürlich, ich wünschte, ich hätte die Patentlösung, mit der ich die ganze Menschheit befreien könnte. Aber so einfach ist es natürlich auch bei mir nicht. Aber ich frage mich schon, wie weit wollen wir da noch gehen mit diesem schneller, höher, weiter, immer in kürzeren Zyklen? Und sollten wir uns da nicht auch wieder mal anderen Werten besinnen, die wir ja auch haben, die wir, glaube ich, auch beide von unserer Seite, also von der geisteswissenschaftlichen Seite her, von der theologischen Seite her auch vertreten. Ich denke, wir müssen immer wieder an diese Dinge erinnern. Mein Eindruck ist, es war schon immer so, dass die technologische Entwicklung, die ging schon immer schneller vonstatten, weil sie auch mit Verlaub einfacher ist, verhältnismäßig. Also man kann ein Auto fahren, ohne dass man das Auto versteht. Man kann sich ins Internet einloggen, ohne dass man die Netzwerkstrukturen dahinter versteht. Wenn man über sich selber nachzudenken beginnt, dann ist es auch manchmal schwierig und vor allem zeitaufwendig, dass man sich verstehen kann. Aber genau diese Zeit, denke ich, die sollten wir uns eben auch vermehrt nehmen. Denn eigentlich, und da spreche ich noch ein anderes Stichwort an, das du vorher so kurz gestreift hast, eigentlich muss man sich einmal fragen, wieso muss das alles so wahnsinnig schnell gehen? Und die Antwort auf diese Frage, die scheint mir eigentlich eine traurige Antwort zu sein. Die Antwort ist nämlich, ja, wir müssen schnell sein, weil die anderen machen es ja auch. Also wir sind alle in einem riesigen Hamsterrad mittlerweile, in einem globalisierten Hamsterrad. Und der Erste, der da eben nicht mehr mitrennt, der fliegt raus. Was wir also eigentlich tun müssten, um die Einsatzfrage auf Einsatzantwort auf deine Frage zu geben, was wir da eigentlich tun müssten, wäre dieses Hamsterrad mal ein bisschen kontrolliert auf eine Geschwindigkeit zu bringen, wo es möglichst vielen Menschen angenehm ist.
Geschwindigkeit ist ein gutes Thema. Dieses höher, schneller, weiter, das merken wir. Oder irgendwann ist die Batterie alle. Es gibt prominente Beispiele wie Jürgen Klopp oder die frühere finnische Ministerpräsidentin, die mit sehr viel Leidenschaft ihren Beruf ausgeübt haben, ob Fußballtrainer oder im politischen Betrieb oder anderswo. Und dann irgendwo rechtzeitig die Reißleine gezogen haben und noch in ihrem Amt gesagt haben, hey, ich habe einen gewissen Anspruch, ich kann das so nicht weiter ausführen, die Reserveleuchte, um mal beim Autofahren zu bleiben, ist angegangen. Ich muss die Prozesse, die Psychologie dahinter, die Oktanzahlen vom Treibstoff und so weiter nicht genau verstehen, aber ich spüre mit einer gewissen Kombination, irgendwann ist die Batterie alle. Und ohne Strom funktioniert nichts, funktioniert mein Smartphone nicht und alle anderen Devices auch nicht, die ich brauche. Ich habe neulich eine Vorlesung gehört, der war hier am See, ein ziemlicher Promi, der Soziologe Hartmut Rosa, der ja auch spricht von Weltbeziehung, Welt in Reichweite bringen. Und das ist auch ein Thema, was wir in einem der Wolkenkuckucksheime schon besprochen haben, diese Zeit der Übergriffigkeit. Du hast so schön in einem deiner Vorlesung oder war es in meiner Vorlesung, wo wir uns gegenseitig besucht haben, du hast schön gesagt, WhatsApp ist kein Telefon. Und wie oft kriegen wir über dieses Tool von Meta Anrufe? Ich habe kleine Kinder, ich schaffe es gar nicht, nicht in diesen Elterngruppen zu sein. Da hast du einen von wenigen Vorteilen, die ich nicht habe. Und eben, wir versuchen in Reichweite zu bringen. Die Übergriffigkeit ist da. Ich gehe davon aus, dass die andere Person relativ schnell antwortet. Und eine der Fragen, über die wir schon länger diskutiert haben, wo es natürlich auch keine richtige oder falsche Antwort gibt, aber vielleicht einmal mal ein Gedanke für die Person, die uns jetzt zuhört. Dieses Thema ist ja zeitlos schön. Vielleicht magst du gerade auf die Pause-Taste drücken. Frage, ab wann hast du, der du jetzt zuhörst und ich frage das den Chris Bühler und ich frage das mich, Jan Otter auch, ab wann hast du, hab ich ein schlechtes Gewissen auf eine Nachricht etwas später als ein paar Sekunden impulsiv zu antworten mit dem Smartphone in der Hosentasche? Und vielleicht noch ein Gedanke dazu in der beruflichen Kommunikation, die ich habe. Ich bin ja gelegentlich journalistisch aktiv. Hatte ich eine Professorin gefragt zu einem tatsächlich auch Leistungsthema im Bereich Leistungssport und die hatte eine Signatur, wo drunter stand, du hast diese E-Mail zu einer Zeit X gekriegt, sinngemäß, es war in Englisch, ich kriege es nur sinngemäß zusammen. Das ist meine Arbeitszeit, das heißt aber nicht, dass du jetzt auch erreichbar bist. Selbstverständlich respektiere ich deine Arbeitszeit und bin in der Lage, ein paar Tage auf eine Antwort zu warten. Das fand ich gerade in einem Bereich, in der Professorin zum Thema Leistungssport, spannend, wo dieses höher, schneller, weiter auf eine recht angenehme Art in einem ja fast schon Disclaimer in der Signatur unten automatisch mitgesendet wurde. Und ich kann mir vorstellen, ohne mit der Person jetzt darüber hier an dem Ort zu sprechen, dass die Person da ein Bewusstsein hat, eine Sensibilität. Also Frage im Raum, ab wann habe ich ein schlechtes Gewissen und schaffe ich es? Das ist vielleicht noch eine Anschlussfrage. Das raten ja auch viele Coaches im Bereich Zeitmanagement, Klammern, um noch produktiver zu werden, sich bestimmte Zeiten am Tag oder in der Woche zu blocken für dieses E-Mail-Ping-Pong, was natürlich auch auf Dauer frustrierend ist, weil man damit noch nichts produziert hat, außer Zeit verschwendet. Ab wann habe ich ein schlechtes Gewissen? Und wir reden jetzt tatsächlich nicht von E-Mails, da mag das mit diesen 2-3 Stunden nur dafür reserviert pro Tag, manche schaffen das pro Woche, funktionieren. Wie ist es mit den Messengern? Und es muss ja nicht WhatsApp sein, selbstverständlich Threema, Signal und was es noch alles draußen gibt oder schon nicht mehr gibt, eingeschlossen. Ab wann habe ich ein schlechtes Gewissen? Gerne die Pause-Taste drücken, wir lassen es weiterlaufen und frag mal Chris, wie, mich interessiert jetzt nicht die Antwort, mich interessiert, dass du jetzt laut denkst, der Prozess. Vielleicht müssen wir kurz nochmal definieren, was ein schlechtes Gewissen ist und was das auslöst. Und vielleicht magst du ja auch ein bisschen aus deiner Erfahrungskiste plaudern, ohne zu intim zu werden. Was geht im Kopf vor? Das schlechte Gewissen. Ich habe irgendein Bing gekriegt. Ich habe vielleicht vergessen, das Handy stumm zu schalten. Ich sehe es kurz in irgendeinem Meeting oder bin irgendwo und denke mir, ja, das mache ich später. Und dann ist es vielleicht vergessen, aber es ist irgendwo immer noch irgendwie da. Wobei, wenn ich laut denke, könnte ja auch da mir das Handy wieder helfen, dass ich irgendeine Erinnerungsfunktion einbaue. Kann man ja programmieren oder mein Notizbuch aufblätter oder. Das ist jetzt so ein Zirkelschluss, ja, wo ich drin bin, aber immer auch noch die Frage, ich sollte, sollten wir es am Ende, Chris, du überlegst auch, doch so machen, so ein Tipp, ich weiß, Ratschläge sind auch Ratschläge, aber so ein Tipp, wie es Zeitgurus sagen bei den E-Mails, nur bestimmte Zeiten am Tag, wo ich auf mein Handy gucke und damit ist das Handy im Grunde auch so eine Art Laptop. Sollte das Handy wieder größer werden oder noch kleiner? Dann erübrigt sich die Frage schon wieder.
Ich muss hier gerade lachen, weil ich dachte, hast du Pausentaste gesagt hast. Ja, ich sage jetzt einfach mal nichts und schaue, wie lange wir das aushalten. Eine halbe Sekunde ist es gegangen.
Millisekunde, gell? Wir halten es gar nicht mehr aus, nicht berieselt zu werden. Es muss immer irgendwas passieren. Siehe die 200 Mal am Tag, wo wir unseren... Also ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich vermute, dass es 200 Mal sind, unser Smartphone entsperren an der roten Ampel, beim Warten auf den nächsten Zug, den nächsten Bus oder. Da sprichst du was Gutes an. Wir halten es fast nicht mehr aus, dieses einfach Stillsein und, ja, wie soll man das sagen, die Kontrolle ein Stück weit dadurch wieder zu gewinnen, dass wir diesen vermeintlichen Kontrollzwang aufgeben. Das ist irgendwie auch ein Paradox.
Und dafür gehen wir dann in teure Meditationskurse, wo wir dann das Schweigen und Stillsein und in uns hören dann wieder so lernen. So ein anderes Thema. Ich hatte aber sehr Freude, jetzt deine Gedanken auch zuzuhören, währenddem ich so still da saß.
Also ich lasse dich mal reden und ich werde derweil hier ich gebe dir mal das Mikro, werde derweil mir einen Brennnesseltee nochmal einschenken, abwarten und Tee trinken, weil wenn ich Tee trinke, kann ich wenigstens nicht reden und dir zuhören.
Genau, jetzt könnte ich es natürlich nochmal probieren und einfach still sein, schauen, wie lange wir das aushalten. Aber auch da, die moderne Technik würde es uns ja ermöglichen, beliebig Schnitte zu setzen. Und da ist mir eben während dieser Millisekunde, wo ich tatsächlich nichts gesagt habe, bis du dann eingesetzt hast, ist mir in den Sinn gekommen, kennst du Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll?
Kenne ich leider nicht.
Das ist mir jetzt gerade als Gedankenblitz in den Sinn gekommen und ich erzähle jetzt gerne kurz die Geschichte, die ich vor über 20 Jahren, da war ich gerade so am Schulabschluss oder so habe ich das mal gelesen, das ist schon eine Weile her. Und ich erzähle diese Geschichte aber genau deshalb auch gerne, weil sie so inexakt ist, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, ob das stimmt. Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, ihr könnt mich da gerne dann eines Besseren belehren. Oder eben, ihr lest dieses Buch dann und schaut euch, wie erzähle ich die Geschichte, was ist dahinter? Und soweit ich mich eben erinnern kann, geht es eben darum, dass da immer am Radio damals noch, das war irgendwie Böll, das ist wahrscheinlich in 70er Jahren oder so geschrieben, das weiß ich auch nicht mehr so genau, da am Radio jedenfalls kamen diese kurzen Sprechpausen, ich glaube, das ging sogar darum, um irgendwas Religiöses in der Sendung, dass man nicht mehr Gott sagen sollte, sondern jenes höhere Wesen, das wir alle verehren oder irgend sowas, und dass man da Pausen rein- oder rausschneiden musste. Und da hat eben dann einer dieser Mitarbeiter hat dann tatsächlich einfach dieses Schweigen gesammelt, also diese kleinen Pausenstellen, und die dann alle aneinander gereiht. Das ist das, was ich so aus der Geschichte noch zu erinnern meine. Ich bin nicht mehr sicher, ich bin jetzt auch gerade interessiert, was mache ich als nächstes? Nein, ich lese nicht das Buch nochmal. Ich gehe natürlich noch auf Wikipedia und lese mir das entsprechend die entsprechende Zusammenfassung nochmal durch. Und jetzt bin ich aber deiner Frage wunderbar ausgewichen.
Aber wir reden immer noch über das Thema Zeit, und halte ich es aus, dass es eben auch mal Pause gibt? Also ich meine, wir haben ja sogar hier, wenn du diesen Podcast hörst, auf Spotify, auf Apple Podcast, Google, wo auch immer du dir das anhörst, kannst du ja auch wählen, ob du Faktor 1,2 machst, Faktor 2, wenn wir dir zu langsam sprechen, oder ob du Faktor 0,8 machst. Wahrscheinlich eher weniger, wenn du das Gefühl hast, wir reden zu schnell, wobei wir schon relativ schnell reden, finde ich. Also das ist schon spannend, wie das Verhältnis von Zeit und Geschwindigkeit sich verändert hat, immer mit dem Smartphone in der Hosentasche. Und ich finde schon auch spannend den Gedanken, ne, Welt in Reichweite, in der Hosentasche, ist die Welt, unsere subjektiv empfundene Welt, wirklich größer geworden durch dieses Smartphone. Ich kann es mir fast nicht mehr ohne Smartphone vorstellen. Und gleichzeitig, dass ich wirklich ein Smartphone in der Hosentasche hatte, das war bei mir Anfang bis Mitte vom Studium. Das heißt, meine komplette Schulzeit hatte ich wirklich noch, was heute Dumpphone heißt. Ja? Also wirklich ein Telefon, was wirklich nur den Primärzweck hat. Telefon, 10 SMS, 20 Stunden oder auch 2 Wochen Akkulaufzeit etc. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das hingekriegt haben. Und ich weiß nur, ich habe das Thema Digital Detox in der Schule ausprobiert mit SchülerInnen. Eine Woche Tagebuch, und die haben wirklich Stresssymptome gehabt. Ne? Total verrückt. Und gleichzeitig gibt es Stressforschung, die sagt, es reicht schon, dass das Smartphone irgendwo im Raum ist, dass es sichtbar ist. Und jetzt sagen wir in der Schule, es muss unsichtbar sein. Und dass wir irgendwie wieder spüren, es geht auch ohne. Und ja, wir haben verschiedene Themen im Raum. Zeit und Geschwindigkeit, die Welt, die nicht größer geworden ist, durch Smartphone wieder zurückzuerobern, und die Frage ein bisschen im Raum, auch mit Blick auf die Zeit. Was können wir tun, wir zwei, die wir hier am schönen Bodensee sitzen, uns Gedanken machen über digitale Ethik, aber auch die Person, die es jetzt hört, irgendwo beim Autofahren, beim Spülmaschine ausräumen oder. Was können wir tun? Ein Ad-hoc Idee, die mir kam auf dem Weg hierhin, wir sind ja schon ein paar Schritte gegangen, war, das könnten wir sinnbildlich machen, uns gegenseitig die Augen zu verbinden und durch dieses Waldstück da hinten zu laufen, was wir auf der anderen Seite des Bodensees sehen, dass wir wieder hören, das Knacken von Ästen, dass wir spüren, Moos, Rinde, sonst was, dass wir hören, Vogelgezwitscher und was uns sonst noch so von der menschlichen Zivilisation bleibt, Verkehrsrauschen oder. Also das wäre so eine Reerdung, die ich mir gerade vorstelle. Aber gleichzeitig sind wir immer, du hast auch Kloster angesprochen, oder Heinrich Böll, wir sind immer beim Rausgehen. Wir gehen eine Zeit lang raus, so wie wir heute auch rausgegangen sind. Jetzt stelle ich mir aber vor, später, wir haben Februar, es wird kalt, wir werden dann auch bald wieder reingehen. Was könnten wir uns vornehmen, um unsere Freiheitsgrade zurückzugewinnen und trotzdem, wir haben uns digital kennengelernt, muss man dazu sagen, trotzdem auch hier und dort digital verbunden zu bleiben? Ich hatte jetzt ad hoc diese Idee mit Waldbad, wir haben Klosteraufenthalte angesprochen. Gibt es noch irgendwas anderes, was vielleicht auch drinnen irgendwie eine Maßnahme wäre, neben den ganzen technischen Maßnahmen wie Bildschirmzeit, Monitoren einschränken, Handy in Tresor machen, in einen anderen Raum oder. Was hilft dir ganz persönlich als jemand, der auch viel online ist und sehr reflexiv darüber nachdenkt?
Also wenn ich das gerade so höre, denke ich auch wieder, wir haben ja immer noch sehr stark dieses Gefühl des Widerspruchs, also das Offline gut versus online nicht gut. Und die Frage ist ja letzten Endes, ja, was tut uns eigentlich gut? Also wenn wir mal einen Tag binge-watchen einer Serie, einfach weil ich nicht rausgehen mag, weil ich nicht reflektieren mag, sogar sage ich als Philosoph, der tatsächlich sehr viel nachdenkt. Wenn ich das einfach mal einen Tag nicht mache, was ist da falsch dabei? Also das eine tun und das andere nicht lassen, aber auch mal eben das eine nicht tun und das andere ebenso lassen. Ich denke, da müssen wir, und ich habe gerade vorher überlegt, als ich zum ersten Mal wie gesagt habe, wer ist dieses Wir? Aber ich sage mal, da müssen wir uns auch überlegen, wie stimmig ist das für uns? Also, und da komme ich natürlich, da ist die Reflexion dann sofort wieder dabei, eben zwischendurch auch am Bildschirm vielleicht mal die Augen schließen, eine Sekunde überlegen, ist es jetzt richtig und wichtig, was ich jetzt gerade tue? Könnte ich das auch anders machen? Oder eben mache ich jetzt vielleicht doch tatsächlich ein paar Schritte und gehe raus aus dem Internet, rein in die Natur, raus in die Natur, wie auch immer. Und gleichzeitig eben denke ich diesen Widerspruch, ah, Natur, schön und Waldbad, so toll ich das auch finde von der Idee her, so als Ideal einfach zu sehen, das greift wahrscheinlich zu kurz. Und da bin ich wieder beim Wir, und da würde ich mich vielleicht auch von dir interessieren, weil du ja auch mit Menschen sprichst, die in diese ganze Zeit hineingeboren wurde. Also mir fällt es ja mittlerweile schon schwer, an eine Zeit vor dem Internet zu denken. Oh, was habe ich dann gemacht? Da müssen die Tage ja unglaublich lang gewesen sein. Spoiler, nein, waren sie auch nicht. Aber ich denke, Menschen, die eben in diese Zeit schon hineingeboren wurden, die erleben das ja wahrscheinlich auch nochmal anders. Wie geht es denen damit?
Boah, ist eine gute Frage. Also wir gehören zur Generation Y, Anfang der 80er geboren. Nach uns kommt die Generation Z, die jetzt Abitur oder Matura macht, die die Vier-Tage-Woche für selbstverständlich halten, die permanentes Feedback wollen, alles muss irgendwie Spaß machen und Freude im Flow sein und so weiter. Das sind ja alles Themen, für die können wir uns ja auch erwärmen und haben dafür gekämpft. Ich frage mich ein bisschen, wie das sein wird bei meinen eigenen Kindern, der sogenannten Generation Alpha, die jetzt aus dem Kindergarten in die Schule kommen. Wie wird es da sein, die es nicht anders kennen? Und was ich feststelle, dass die groß werden und sehen, Papa ist ziemlich viel mit diesem Ding beschäftigt. Mit diesem, wir haben beide vielleicht binge-gewatcht, Black Mirror geschaut. Diese kalte Mattscheibe, die nicht wärmt, die keine schönen, ja gut, das iPhone liegt vielleicht gut in der Hand, aber trotzdem, es ist nicht wirklich haptisch, was ich da im Wald vorhin vor Augen hatte. Es riecht nicht, es ist kalt und jetzt ist dieses Ding da im Raum und das ist irgendwie wichtig. Und somit werden die groß. Dieses Ding ist irgendwie wichtig und es steht auch irgendwie in der Beziehung zwischen mir und meinem Elternteil. Und das finde ich sehr bedenklich. Ich sehe das, ich reflektiere das und muss mir selber überlegen, welche Regeln ich da auch selber implementieren will. Weil am Ende Schule, wo ich viel bin, als Lehrer, als Religionslehrer, der das Thema digitale Ethik damit verfrühstückt, als Vater in der Rolle mit kleinen Kindern, Generation Alpha, die es wirklich nicht mehr anders kennen und mit dem man noch nicht auf einer verbalen Ebene drüber reden kann. Ich überlege tatsächlich, da Regeln zu entwickeln. Und ein Gedanke, der mir noch kommt, das fand ich eigentlich ganz smart. Kleine Anekdote, ich bin neulich mit meinen Kindern in Winterthur im Technorama gewesen. Das ist schön mit wissenschaftlichen Experimenten, die es auch im vordigitalen Zeitalter schon gab. Dinge wie Schwerkraft, die gab es auch schon vor Entwicklung von Dampfmaschine und so weiter. Da war im Eingangsbereich, wo die Garderoben sind, ein tresorartiger Raum. Und da hieß es, gönnen Sie sich und dem Smartphone eine Pause. Sie können das Smartphone hier reinlegen. Es ist safe, es ist sicher, es kann nicht geklaut werden. Es wird geladen auf 100%. Wenn man da ein paar Stunden war, ist es auf 100%. Und das war ein Moment, wo ich laut überlegt habe, mache ich das nicht? Und da meine Kinder so ein bisschen mit reinnehmen konnte, weil es war wirklich ein Tresor vor mir auf Kinderhöhe, Und ich so dachte, was tue ich hier? Was muss ich überhaupt offiziell darüber laut darüber nachdenken? Tue ich das oder tue ich es nicht? Ich hatte den Gedanke mit den Fotos machen. Da hätte ich natürlich auch noch, sowas besitze ich noch, die analoge Kamera, hätte ich schon fast gesagt, die ist auch digital, aber so eine ältere Kamera mit Speicherkarte hätte ich ja noch mitnehmen können. Und auch da könnte man sich Gedanken machen über Fotos. Wir hatten es über Zeit und Kontrolle gewinnen, ob ich es nicht einfach auch mit meinem inneren Auge abspeichere etc. Und mir vielleicht später, wenn ich alt und klapprig bin, von meinen Kindern diese Begebenheit, die Experimente im Technorama, die wir gemeinsam entdeckt haben, nochmal vielleicht vor Augen zu führen. Also das fand ich ganz sinnbildlich. Aber ich vermute und befürchte, es wird nicht ohne Regeln gehen. Und da denke ich noch eine Anekdote beruflich dazu an großen Konzernen wie Volkswagen, der zumindest für die tariflich angestellten Mitarbeitenden eine E-Mail-Sperre außerhalb der 9-to-5-Arbeitszeiten gemacht hat. Aber es gilt für alle, zumindest die tariflich Beschäftigten. ManagerInnen sind davon ausgenommen, aber gut, das ist ja auch eine Entscheidung. Wir brauchen auch nicht zu viele ManagerInnen auf dieser Welt, es müssen auch Leute was produzieren. Also ich vermute, und ich habe immer noch nicht eine Antwort und schweife noch weiter aus, als du das tust. Wir brauchen Regeln, die möglichst für alle gelten. Und die Frage ist, wie finden wir die raus? Wie basisdemokratisch können wir da sein? Ich würde nur jetzt feststellen, es wird uns allen gut tun, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Und egal, welche wissenschaftlichen Studien wir uns anschauen, sie sind eigentlich einhellig und sagen und zeigen, guck, dass du möglichst viel außerhalb von diesem kalten Bildschirm, diesem Black Mirror verbringst. Dein Gehirn dankt es dir, die Neuroplastizität ist stärker ohne diesen starken optischen Reizen, ne? Die kurz vielleicht ein Lächeln auf unserem Gesicht erzeugen, aber eben nur ganz kurz. Und die Dopaminausschüttung im Frontalhirn, im frontalen Kortex, der übrigens der Neandertaler noch nicht so stark hatte vor 10.000 Jahren, das geht ganz schnell wieder runter. Und ja, vielleicht brauchen wir ein bisschen Resozialisierungstraining, größere Aufmerksamkeitsspannen wieder hinzukriegen. Eine Unterrichtsstunde in der Schule, 45 Minuten, ein Buch, ein Podcast, der jetzt ein bisschen länger wird als ein paar Minuten oder. Und ja, und am Ende des Tages in eine Selbsthilfegruppe zu gehen und gemeinsam Tagebuch zu schreiben, wie auch immer. Also eine offene Baustelle bei uns, wo ich selbst alles andere als Experte bin. Also ich spüre da diesen Schmerz, aber auch den Wunsch nach ganz viel Veränderung. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe mich jetzt zuerst gerade mal gefragt, ja, hört eigentlich jetzt noch jemand zu? Ich weiß gerade nicht, wie lange wir schon zusammen sprechen. Gerade schon längstens alles weg. Dann können wir jetzt mit den Tipps fürs Leben kommen.
Wobei wir jetzt gerade, ich höre das mit dem Kopfhörer, sehr schönes Wellenrauschen haben.
Lass uns das kurz genießen.
Wir genießen gerade das Wellenrauschen und dann geht's weiter. Ganz schön, das Wellenrauschen. Wir sitzen ja ein paar Meter raus hier auf der Seebrücke. Mit der offenen Frage, im Grunde eine Operation am offenen Herzen, was können wir tun, um digital resilienter zu werden, um unsere Kontrolle wiederzugewinnen und das, was uns sonst noch auszeichnet, ohne gleich das ganze Digitale zu verteufeln. Wie gesagt, Chris Bühler und ich haben uns digital kennengelernt. Ohne den Digitalen wären wir als Menschen, die sich mit digitaler Ethik beschäftigen, arbeitslos. Alles schön und gut.
Ja, ich denke auch, das ist ganz wichtig. Also letzten Endes geht es für mich auch eher um ein Integrieren als um ein Separieren. Also dass wir diese Welten eben auch versuchen, auf Biegen und Brechen zu trennen. Ich denke nicht, dass das eine Lösung ist, ich frage mich, ob sie überhaupt wünschenswert wäre, aber pragmatisch ist sie ganz sicher nicht, weil wir kommen nicht mehr hinter die Erfindung des Feuers und des Rades zurück. Und es gab garantiert auch schon damals Leute, die gesagt haben, ach nee, mit dem Rad, da wird die Welt plötzlich viel größer, das wird alles nur viel mühsamer und anstrengender. Mit dem Feuer natürlich erst recht. Diese Technologie-Skepsis, die hat es ja immer gegeben. Und dass es die jetzt auch wieder gibt, das empfinde ich in dem Sinne auch durchaus auch als natürlich. Nochmal das Thema, das taucht ja hier immer wieder auch im Gespräch, das Tempo, das ist natürlich die Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Und da komme ich mir manchmal auch, oder frage ich mich, ob ich mir alt vorkommen muss. Denn ja, im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahn aufkam, da hieß es ja auch von Medizinern, die dann gesagt haben, und damals natürlich klar noch Mediziner, da hatten Frauen noch nichts zu sagen dazu, wäre interessant gewesen, was sie dazu gesagt hätten, aber da haben Mediziner gesagt, nee, also diese 35 Stundenkilometer, das ist ungesund für den Menschen, das geht, also schneller kann es einfach nicht gehen. Und wenn ich jetzt da eine Verlangsamung des Tempos fordere, frage ich mich einerseits, bin ich jetzt auch einer von denen, die sagt, da ist eine Grenze, obwohl wir dann kurz darauf sehen werden, nein, es geht noch viel weiter, mittlerweile nicht 35, sondern 350 Stundenkilometern im Zug durchaus an der Tagesordnung auf den schnellen Strecken, die gibt es und die halten ja auch aus. Tatsächlich glaube ich aber, dass es kategoriell doch etwas anders ist, die Geschwindigkeit in der Entwicklung oder eben eine physische Geschwindigkeit, die natürlich dann auch physikalische Grenzen hat. Ja, ja. Wie siehst du das? Sind wir alt oder?
Ja, also wir sehen auf jeden Fall alt aus. Ich sehe das mit meinen Kindern, von denen ich die ja ein bisschen habe einfließen lassen. Einerseits werde ich irgendwie biologisch gefühlt immer älter und gleichzeitig halten die mich total jung. Und ich rede jetzt nicht nur von meinen eigenen biologischen Kindern, sondern auch den Kindern, den Jugendlichen, die ich in der Schule treffe, die jung gebliebenen. Und ja, Geschwindigkeit. Und wir hatten es am Anfang von Feuer. Und vielleicht ist es ja auch, dass wieder diese Leidenschaft zu gewinnen. Und wir hatten es gerade von halb analogen, halb digitalen Kameras. Der Chris hat gerade ein Foto gemacht. Von diesem schönen Moment auf dem Bodensee, die Sonne am Horizont an einem Februartag, wo uns ein bisschen Wärme guttun würde. Das bringt uns so ein bisschen zum Ausgangspunkt. Was ist meine Leidenschaft? Wofür brenne ich? Was verstehe ich als meine Berufung? Und das brauche ich ja, die Leidenschaft, den Antrieb. Ob das die 350 Stundenkilometer von einem TGV, einem ICE oder künftig einem Transrapid sein werden in irgendeinem Tunnel, sei dahingestellt. Klar ist, dass wir auf Dauer diese Geschwindigkeit nicht halten können. Es führt uns am Ende zu den ganz großen Fragen über den Sinn des Lebens, wo wir unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Referenzpunkte haben. Versuchen wir wieder ein bisschen hier und jetzt anzukommen. Das Wolkenkuckucksheim, dieser Think Tank, bei dem wir schon vieles diskutiert haben, oder die Konferenz Shift oder unsere Vorlesung oder. Wo sagst du, das sind Themen über Digital Detox, wo wir jetzt viel drüber geredet haben, hinausgehend, wo du sagst, das könnte noch mehr Thema werden, so zum Ende unseres Podcasts mitten auf dem Bodensee?
Da würde ich auch wieder ganz an den Anfang zurückspringen, als ich gesagt habe, ja, früher brenne ich eben für diesen Austausch. Und letzten Endes würde ich mal sagen, vielleicht geht es weniger um die inhaltlichen Themen, sondern genau darum, dass wir uns an einem Ort wie eben dem Wolkenkuckucksheim treffen. Also das soll ja genau auch das sein. Menschen, die da zusammenkommen, die sich häufig nicht kennen, dann mit der Zeit vielleicht, wenn sie mehrmals kommen, doch auch ein bisschen kennenlernen, aber die sich dann einfach auch die Zeit nehmen, sich auszutauschen, einander zuzuhören, über ein Thema zu sprechen. Das ist jeweils nicht vorgegeben, sondern das entsteht aus dem Moment. Also nicht das Thema an sich, sondern eben das Zeitnehmen, einander zuzuhören, miteinander etwas zu entwickeln im Dialog. Das denke ich, das wäre etwas, was ich mir sehr stark wünschen würde, dass das auch weitere Verbreitung findet.
Und so haben wir diesen Podcast, dieses Gespräch auch nicht geskriptet. Und ja, vielleicht nehmen wir das einfach mit als Gedanken. Ich nehme mir die Zeit, ich halte auch mal aus und wenn es nur eine Millisekunde war, nicht eine vorschnelle Antwort parat zu haben. Und vielleicht bringt uns das ja in eine Richtung von mehr Achtsamkeit, Resilienz, ein besserer Umgang mit diesem Ganzen, was wir als Stress empfinden, dass ich genauer hinschauen kann, wenn ich die Geschwindigkeit ein Stück weit rausnehme. Schön, dass du da warst, Chris. Wir gehen jetzt noch ein paar Schritte am See. Wir reden noch ein bisschen weiter, aber eben, du hast so nett gefragt, hört überhaupt noch jemand zu? Hier für diese Reihe in Ottes Ohr drücke ich gleich mal die Pause-Taste. Oder wie es Peter Lustig in Löwenzahn sagte, das Abschalten nicht vergessen.
Vielen Dank.
Vielen Dank wieder.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.